Willkommen bei Antenne Traumstadt, Traumstadt Gazette.
Zurück bei Antenne Traumstadt, der nunmehr 43. Traumstadt Gazette. Hallo Hörer, hallo Hörerin, hallo Marco.
Hallo, ich grüße dich, ich grüße euch. Wie lange haben eigentlich die Hörer, Hörerin nicht mehr gegrüßt?
Ich mache das eigentlich fast immer. Mal vergesse ich es, also letztens hatte ich es vergessen. Und dann fiel es mir aber am Ende ein und habe es dann nochmal nachträglich.
Am Ende haben wir es nachgeholt. Das müsst ihr immer bis zum Ende zuhören. Das ist ganz wichtig bei uns.
Genau, weil sonst fangen die an zu heulen, meinst du?
Nee, oder sperren uns bei Facebook, was
auch immer so passieren kann. Ja, heute kannst du ja wirklich für die kleinsten Dinge gesperrt werden oder abgemahnt werden.
Ja, von den hochmoralischen. Da muss man nur einen Finger packen und schon schwupp bist du weg vom Fenster. Mhm. Ja, geht mit der eigenen Meinung und so. Oder mit Satire ist immer schwierig. Oder ja, aber ja.
Ja, da so stellt sich irgendwann die Demokratie selbst ein Bein. Aber das soll nicht unsere Baustelle sein.
Ja, genau, exakt. Also, ob Facebook jemals demokratisch gewesen wäre. Obwohl, keiner wusste, dass wir über Facebook reden. Aber ja, gut, ist ja auch egal. Lass uns nicht ärgern über Dinge, die wir nicht beeinflussen können, sondern irgendein Spacken, der irgendwie zufällig da irgendwas entwickelt hat.
So ist es. Möchtest du starten mit dem Filmprogramm des heutigen Tages?
Ja, sehr gerne. Ich hätte ja beim letzten Mal schon versprochen, dass ich nochmal nachliefer zu meinen zwei Beiträgen zu Guillermo del Toro's Cabinet of Curiosities, nämlich zu der ersten Folge Loot 36 und zur zweiten Folge Graveyard Duets, nachliefern in Bezug auf, dass ich nochmal recherchieren wollte. Du hattest nachgefragt, wer da die literarische Vorlage, sofern es eine gegeben hat, ja, geschrieben hat, genau. Und bei Loot 36 ist es so, dass es gar keine literarische Vorlage gegeben hat, sondern die Idee selber von Guillermo del Toro kam. Und bei Graveyard Rats hat die Kurzgeschichte zur Verfilmung Henry Kuttner geschrieben. Und da habe ich mal recherchiert und der hat aber bis dato, von daher wird er auch selbst dir, du bist ja sehr belesen, was so Genre beziehungsweise fantastische Literatur betrifft, wird er aber wahrscheinlich auch nichts sagen. Der hat irgendwie, glaube ich, ein, zwei Sachen geschrieben für unglaubliche Geschichten und ansonsten ist der eigentlich mehr oder weniger in der Versenkung schnell versunken.
Der hat dann eine sehr berühmte Tochter bekommen, die hier im deutschen Fernsehen für Furore sorgt.
Musst du kurz überlegen. Aber, ja, genau, der gute alte Henry und die Sarah. Ja, und von daher möchte ich ganz gerne heute beginnen mit einer weiteren Episode, die ich euch ganz gerne präsentieren möchte, von Guillermo del Toro's Cabinet of Curiosities. Und Episode 3 heißt hier The Autopsy und Regie hat geführt David Pryor. Und David Pryor hatte ich schon mal mit hier in der Gazette, nämlich mit seinem Langspielfilmdebüt The Empty Man, den ich sehr, sehr mochte. Und diesmal habe ich es nicht vergessen. The Autopsy basiert auf einer Kurzgeschichte von Michael Shear. Der hat aber auch nicht so wirklich was gerissen. Also ist keiner der Größen im literarischen Kreisen.
Ich hatte gedacht, als die Ankündigung für die Serie kam und es heißt zweimal Lovecraft, dachte ich mir, okay, vielleicht hat Guillermo del Toro einfach so die Möglichkeit in Betracht gezogen, also nicht nur endlich mal auch mal was wirklich zu adaptieren oder adaptieren zu lassen, ist ja nur seine Produktion. Mhm. Ne? Also er hat bei keiner Folge Regie geführt, oder?
Doch, hat er, bei der letzten.
Ah ja, okay. Nee, und dann dachte ich, vielleicht macht er halt so meine Lieblingshorror-Kurzgeschichten. Aber gut. Ist ja auch letztlich egal, also wenn die Geschichte zündet.
Es gab heute nochmal irgendwie einen Bericht darüber, dass er schon in Vorbereitung ist, die neuen Regisseure für Staffel 2 zu rauszupicken. Also er hat da wohl großen Spaß dran, auch irgendwie Leuten, die vielleicht nicht immer an jeder Ecke eine Chance bekommen, irgendwas zu realisieren, da eine Chance zu geben, ihren Stoff freihand, ja, ihre Kreativität quasi freien Lauf zu lassen. Also was macht denn er noch? Ich glaube, Pinocchio kommt jetzt bald von ihm auf Netflix. Seine Pinocchio-Verfilmung, wo ich, ja, die sehe ich so herbei wie Fußpilz, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ich hätte sogar schwören können, dass er schon mal ein Pinocchio gemacht hat. Aber ich glaube, das ist so ein Ding wie in The Mountain of Madness, dass das so irgendwie, er will das immer machen und kriegt nie die Chance dazu. Und so hat er wahrscheinlich vor 20 Jahren schon mal irgendwie verlauten lassen, hier, ich mache jetzt hier einen Film mit der Holzpuppe.
Zu The Mountain of Madness gab es ja jetzt irgendwie vor ein paar Tagen irgendwelche Testaufnahmen, die er selber veröffentlicht hat über seinen Twitter-Account. Aber das waren so reine CGI-Aufnahmen, also komplett alles animiert, irgendwelche Sachen, wie es hätte aussehen können, wieso, weshalb, warum er das gemacht hat, keine Ahnung. Mich hat's ein bisschen gewundert, ganz ehrlich. Das war ja damals nach dem Riesenerfolg von The Shape of Water, dass da keiner gesagt hat, so guck mal hier, die lumpigen 100 Millionen Dollar, die geben man dir für einen R-Rated-Horrorfilm, aber...
Das hat er ja schon mit Tom Cruise schon lange, lange Zeit davor geplant gehabt. Ne? Also irgendwie kommt
Tom Cruise sollte mitmachen?
Ja, ja. Er sollte aber da quasi
Tom Cruise als Cthulhu oder was?
Nee, als den Leiter der Expedition irgendwie so halt, ne?
Das also ist er sollte irgendeine Rolle.
Kombi, oder? Ich find's auch seltsam. Ich bin auch froh, dass da nichts draus geworden ist, ehrlich gesagt. Und ja, okay, ich meine, ich habe mir diese Bilder jetzt mal angeguckt. Das sind wahrscheinlich einfach nur so, ja, Visuals, um das den Leuten zu präsentieren, ne?
Genau.
So Konzeptzeichnungen.
Wie so animierte Storyboard, genau, so Konzeptgeschichten und so, damit die potenziellen Geldgeber da mal das Portemonnaie aufmachen. Mhm. Haben sie nicht gemacht.
Bietet sich ja auch eigentlich als Serie an, wo man heutzutage sowieso ja eher den Weg über Streaming geht als so ins Kino. Und dann hast du so ein komplexes Thema. Warum nicht?
Wieso nicht? Also ich habe das Buch nochmal vor, einem halben Jahr gelesen und das wäre eigentlich super für eine Serie. Vielleicht macht Netflix ja das Portemonnaie auf und Guillermo del Toro darf endlich mal ran oder lässt andere ran.
So ist es.
Je nachdem.
Naja, aber jetzt zum eigentlichen Thema.
Genau, jetzt zum eigentlichen Thema. Ich habe Episode 3 mitgebracht, wie eben schon gesagt, The Autopsy, Regie David Pryor, Empty Man, lalala. Hier geht es um einen alternden Sheriff, Nate Graven, gespielt von Glenn Turman, der sich mit einer ganzen Reihe von seltsamen Ereignissen in seinem kleinen Städtchen konfrontiert sieht. Ich hatte in den letzten Folgen von Cabinet of Curiosities immer kurz erwähnt oder versucht kurz zu erwähnen, in welchem Jahr die spielen. Hier So vom Optischen her sind wir Mitte, frühe 80er. Sehr, sehr schön. Wir haben so ein typisches Spielberg-mäßiges kleines Vorstädtchen. Und dieser Stadt, dieser nicht näher benannten Stadt, verschwinden Menschen. Und einem findet man dann völlig blutleer im Wald, in so einem Baum hängend. Und da kann man einen Verdächtigen eruieren. Und der ist aber ganz seltsam unterwegs. Und der rennt aber auf der Flucht vor der Polizei in eine ortsansässige Mine runter, quasi unter Tage, und zündet dort eine Bombe. Zumindest geht man davon aus, dass es eine Bombe ist. Es gibt eine Explosion, jede Menge Minenarbeiter sterben. Und dann macht mir im Grunde genommen so einen Zeitsprung zu dem Moment. Und das ist eigentlich auch kein wesentlicher Spoiler, wissen wir, also die Zuschauer, schon, dass es sich nicht um eine Bombe gehalten hat, sondern um irgendwas Außerirdisches. Das ist relativ früh sehr offensichtlich und dass dieser Mensch, der da in diese Mine gerannt ist, ja auch nicht mehr so ganz menschlich war. Naja, wir machen Zeitsprung, wie gesagt, und da es sich um kein Verschulden des Minenbetreibers handelt, werden auch keine Entschädigungszahlungen an die Hinterbliebenen gezahlt. Und deswegen bittet unser Sheriff seinen alten Freund und Gerichtsmediziner, Dr. Carl Winters, gespielt vom wirklich tollen F. Murray Abraham, sich doch auch einmal die Leichen anzuschauen, also in diesen kleinen Ort zu kommen, sich die Leichen anzuschauen und vielleicht auch doch nochmal zu obduzieren. Und darum dreht sich die ganze Geschichte im Grunde genommen zu, sag ich mal, 75-80%, nämlich um diese Obduktion und was dabei passiert. Und da will ich auch nicht weiter spoilern, weil ich weiß, glaube ich, du bist noch nicht so weit, oder du hast auch nicht alle Folgen gesehen.
Ich habe noch gar keine gesehen.
Deswegen, also von daher will ich gar nicht sagen, was bei dieser Obduktion passiert. Episode 3, The Autopsy, war bis jetzt meine absolute Lieblingsfolge von denen, die ich gesehen habe. Und ich bin schon weiter als Folge 3. Ich bringe heute auch Folge 4 mit. Ich habe Folge 5 schon gesehen und Folge 6 schon gesehen. Also ich bin fast durch. Richtig geil. Die ist sehr blutig. Die ist super gespielt. Also F. Murray Abraham spielt diesen Gerichtsmediziner auch wirklich toll, der auch mit seinen eigenen Dämonen zu kämpfen gehabt. Und hier haben wir ausschließlich oder fast ausschließlich wirklich praktische Effekte, die auch wirklich schön sind, also Obduktion wird sehr explizit gezeigt. Vor allen Dingen diese Untersuchung, diese weitere, die ist ja nicht ganz legal, beziehungsweise nicht offiziell in dem Fall. Und die findet in so einem alten, verlassenen, ich weiß gar nicht, was es ist. Ich glaube, es war ein Schlachthaus. Das passt natürlich. Und alles so behelfsmäßig eingerichtet. Das ist alles sehr, sehr stimmungsvoll, alles schön ausgeleuchtet. Es ist Nacht. Das Licht fällt aus irgendwann, also der Strom fällt irgendwann aus. Und also Episode 3, The Autopsy, habe ich bis dato von den allgesehenen Folgen von Cabinet of Curiosities mit Abstand am besten gefallen. Sehr, sehr schöne Folge.
Der Abrams hat auch 2 oder 3 Leben, ne?
Ja, ich habe auch gedacht, meine Güte, der ist doch schon längst tot, oder?
Ja, also der begleitet mich schon immer, also schon seit Jahrzehnten. Und irgendwie habe ich das Gefühl, der ist auch seit Jahrzehnten schon ein alter Mann. Aber vielleicht wurde der immer, oder vielleicht, ja, es gibt ja Leute, die sehen recht jung schon sehr alt aus. Ne? Das ist ja bei Max von Sydow auch so, dass man den, ich meine, gut, für den Exorzist wurde der auch künstlich gealtert. So, ne? Aber als ich den da damals sah und dann über die Jahrzehnte er weiter am Leben war, und dachte ich immer so, das kann nicht sein. Der muss schon seit 20 Jahren eigentlich tot sein. Aber ja, das ist Hollywood, ne? Da ist man konserviert.
Also sehr schöne Folge. Wird dir, glaube ich, auch sehr gut gefallen.
Ja, ich habe immer mal so reingeguckt hier. Mein Mann guckt sich das an und er war gestern sehr stark von Pigman beeindruckt. Und so habe ich halt mal immer so in die Qualität reingeguckt. Ja, ich meine, ich gehe auch da eigentlich heutzutage nicht mehr von aus, dass wir jetzt so eine Qualität wie in den 80ern haben bei Serien. Es sieht ja letztlich alles irgendwie, ich will nicht sagen gleich aus, aber es ist so ein Niveau, ne? Von daher überrascht mich das jetzt nicht, wenn du sagst, dass es wertig und gut aussieht, ne? Das setzt man fast voraus heute.
Was hast du für uns mitgebracht?
Etwas, was überhaupt nicht wertig und gut aussieht. Ich dachte, ich fange ganz unten an. Das ist ja so ein bisschen ritualisiert mittlerweile. Und diesmal fange ich wirklich wenn man unter der untersten Ritze noch eine Ritze hat, dann kommt dieser Film zum Vorschein, der sich im Originaltitel Lucifer schimpft, was ja noch recht anziehend ist, weil es kann sehr vieles sein. Es kann ein Okkultfilm sein, es könnte ein Drama sein. Aber hier in der deutschen Fassung wird es schon etwas direkter. Okkult, der Satan kommt um Mitternacht. Britische Produktion von 87, Regie John Iris. Nachdem ein Priester mit einer Pistole und einem Messer einen Amoklauf an einer Schule vollzogen hat, sucht die Polizei nach ihm mit Hilfe der kleinen Mandy, die das Massaker mit ansehen musste und nur noch lebt, weil dem Priester die Munition ausgegangen ist. Ja, damit startet dieser Film mit einer recht räudigen Szene. Ich weiß nicht, du hast den Film Subconscious Cruelty noch nicht gesehen, ne? Von Karim Hussein. Das ist so ein sehr, sehr harter Amateurfilm, sage ich jetzt mal. Wahrscheinlich schon noch ein Level irgendwie darüber hinaus, aber visuell wirklich herausragend. Also das ist so ein Film, der wirklich ein sehr gutes Beispiel für eine Independent-Produktion ist. Und Karim Hussein ist ja auch danach zu einem ziemlich etablierten Kameramann geworden. Hat sowas für die Hannibal-Serie gearbeitet und so. Du kriegst es hier halt sehr realistisch um die Ohren gehauen. Also es ist so ein bisschen so, als hätte jemand mit so einer Videokamera einfach diesen Priester gefilmt, der jetzt auf diesen Schulhof geht, erstmal so einer Lehrerin ein ziemlich langes Messer in den Bauch reindrückt und dann einfach wahllos auf kleine Kinder schießt. Also das habe ich so lange nicht mehr gesehen. Man sieht jetzt da, also es spritzt kein Blut, aber man sieht dann halt so die Kinder wegrennen und so teilweise umfallen und alles sehr schnell geschnitten. Das sieht sehr realistisch kalt und brutal aus. Und dann denkt man erstmal, okay, jetzt wirst du wahrscheinlich einen harten Film serviert bekommen. Aber das, was dann passiert, ist wirklich der komplette Kontrollverlust von John Iris samt seinen unglaublich dummen Darstellern. Wir haben dann so einen Film, man denkt, okay, jetzt ist jetzt so ein Okkult-Horrorfilm. Aber nee, er sieht aus wie so ein Vorabend-Krimi aus den 80ern, so von ARD und ZDF produziert. Aber dann mit der Qualität von irgendwie so einem Hobby-Filmer quasi, ne? Und dann passiert da ganz viel nichts. Dann haben wir zwei so komische Detectives. Oder wie sagt man in England? Nicht Detectives. Lieutenants, genau.
Weiß gar nicht, oder?
Ja, irgendwie, ist es auch egal. Zwei Cops.
Polizisten.
Zwei Polizisten. Jedenfalls denkt man, okay, es könnten zwei Buddies sein, aber es sind zwei komplette Vollidioten, die im Grunde den ganzen Film von A nach B eiern. Es gibt einen ja fast schon meditativen Elektroscore von Paul Stuart Davis, der nach diesem Film nur nochmal irgendwie so eine Dokumentation ummanteln durfte. Das ist vielleicht sogar das Einzige, was noch passt, weil es passt einfach zu dieser kompletten Sauerstoffarmut, die man hier hat, diese komplett gebündelte Langeweile, die dann zu einem Finale mündet, was an Lächerlichkeit auch nicht mehr zu überbieten ist. Ich bin an diesen Film gekommen, weil mich dieses wirklich sehr, sehr gute Cover-Artwork schon seit ganz vielen Jahren begleitet, also bestimmt schon seit mindestens 20 Jahren, und halt dieser Titel Okkult, der Satan kommt um Mitternacht, das ist halt einfach, das klingt schön. Klingt wie ein Blumenstrauß. Eine Einladung für mich. Das dabei aber im Grunde, ja, aber das ist wirklich, es ist wie ein Krimi. Es ist im Grunde wirklich wie ein Krimi. Und hast dann ein, zwei Mal, also am Anfang diesen sehr harten Opener und dann dieses gagaistische Ende in so einem Beichtstuhl, wo ich dachte, ich hoffe nicht, dass William Peter Blatty den Film gesehen hat. Oder vielleicht hat ihn gesehen und dachte, sowas Ähnliches mache ich auch, nur in genial. Also im Vergleich zu hier. Es ist ihm gelungen. John Iris ist hier nichts gelungen. Er ist nachher allerdings noch als Regisseur für die Shadow Chaser Filme bekannt geworden, sag ich mal in Anführungszeichen. Und dann gab es mal Anfang der Nullerjahre Ripper, Briefe aus der Hölle oder sowas. Boah, ist das From Hell? Ich glaube, der ist im Zuge von From Hell gekommen. Da gab es mal so ein kleines Jack the Ripper Revival und da hat er den irgendwie so rausgebracht. So aus der Anfangszeit der DVD. Irgendwie irgendwas schlummerte da an Wissen in mir, als ich das gelesen hatte. Aber das war auch, glaube ich, das Wissen war Abstand.
Seit wann hat sich der Film verfolgt? Du sagtest irgendwie so Cover und so. Das ist ja eigentlich eher, hat man ja eher Ende oder 80er, Mitte 80er bis Mitte 90er hat man ja über Cover verkauft. Da haben wir ja keine Trailer gehabt und so.
Ne? Nee, eben. Also der ist von 87 und vermutlich tauchte der immer mal überall auf. Ich habe ja einige so Bücher, in denen so Horrorfilm-Cover sind oder speziell jetzt VHS-Cover, die ganzen Lexikas, die man so hat. Und da taucht der halt immer mal wieder auf. Und ja, jetzt tauchte er von den üblichen Verdächtigen auf und habe ich ihn für ein paar Euro mitgenommen. Aber gut, er steht jetzt im Archiv und möchte vielleicht irgendwann in 10 Jahren nochmal gesehen werden.
Wer weiß.
Auf dem Kopf stehend diesmal.
Oder wie auch immer, schwebend. Wir wissen nicht, was in 10 Jahren ist.
Nein, ja. Mach es besser jetzt hier.
Ja, ich weiß gar nicht. Du, ich dachte gerade so, komm, ich hau jetzt mal was Gutes raus, aber wenn du schon unten rumgräbst, dachte ich, da lege ich nach. Und ich hatte ja schon in der letzten Gazette mein Highlight Terrifier dabei. Und natürlich habe ich mir auch Terrifier 2 von Damien, abermals von Damien Leone angeschaut. Ja, länger, härter. Das haben die Fans sich gewünscht. Es gab irgendwie eine Umfrage und da sind es am Ende 138 Minuten geworden, die hier Damien Leone hier rausgehauen hat. Und ich dachte schon so, meine Fresse, 138 Minuten in meinem Alter, das kann nicht gut gehen. Und ich habe auch so in zwei Episoden, also ich habe in der Mitte gesplittet. Ich habe irgendwann Pause gemacht, bin was essen gegangen und habe dann irgendwann weitergeguckt. Terrifier 2. David Howard Thornton schlüpft wieder in die Rolle des Art The Clowns, der Art der Clown, welcher hier durch ein kleines Mädchen, weil Art the Clown, Achtung, ist aber eigentlich auch kein Spoiler, im ersten Teil getötet wurde, hier durch ein kleines Mädchen aus dem Jenseits zurückgeholt wird. Dieses kleine Mädchen, die könnte optisch seine Tochter sein und ja, zur Begrüßung kackt die auch erstmal auf den Boden, also lässt ihren dünnen Pfiff freien Lauf. Da war ich ehrlich gesagt, da sind schon irgendwie 20 Minuten rum, schon ziemlich bedient. Also das brauche ich nicht, ehrlich gesagt. Fäkalien ist nicht so meins, zumindest nicht im Film, aber auch privat auch nicht. Also muss raus, aber egal, ich rede lieber weiter, bevor ich Unsinn quatsche. Und unser Art the Clown, der macht sich wieder zu Halloween auf und mehr oder weniger wahllos die Leute dahin zu meucheln. Im Fokus gerät abermals eine junge Frau, nämlich Sienna, gespielt von Laura LaVera, und ihr Bruder Jonathan, gespielt von Elliot Fulham. Man muss sagen, beide haben so viel schauspielerisches Talent wie ein Stück Weißbrot. Insbesondere diesem Elliot Fulham, den habe ich ja einen frühen Tod und langsamen Tod vor allen Dingen gewünscht. Das ist echt. Also das ist zum dahin gruseln, was da an Schiss auf die Leinwand gerotzt wurde. Ja, mehr Gore gibt's natürlich. Irgendwie müssen die 38 Minuten gefüllt werden. Aber ansonsten ist es echt unfassbar langweilig, weil hier wird einfach nur Gewalt gezeigt, der Gewalt willens. Also immer mehr, immer länger, immer expliziter, immer ein Schritt brutaler. Und das ist für mich eben auch leider, oder was heißt leider, es ist für mich eben keine Unterhaltung mehr, weil so einen stumpfen Unsinn kann meiner Meinung nach jeder drehen. Ich überlege gerade, ob ich irgendwas auf der Habenseite habe, auf der positiven, aber ich glaube, ich habe tatsächlich nichts Positives. Doch, oh komm, ein auch hier Effekte handgemacht, Effekte allesamt wirklich handwerklich gut, aber optisch ist der Film eben so auf dem Niveau von einem iPhone 4. Der Film hat überhaupt gar keinen Film-Look, also das ist so, also ich mag ja schon, und du ja auch nicht, das weiß ich ja, diese DV, ne, also diese Digital Video Optik mögen wir nicht, aber hier irgendwie, ich weiß nicht, was die da gemacht haben. Ob das ein bewusster Filter ist, um irgendwas zu erzeugen, was auch immer sie erzeugen wollten. Mich habe ich ja auch schon bei der ersten Terrifier 1 gesagt, nicht damit gepackt. Hier ist irgendwie mir noch mehr auf den Sack gegangen. Liegt aber vielleicht auch an den fast 2,5 Stunden, die hier runtergekurbelt haben.
Naja, ich sag mal so, ich habe jetzt noch keinen von diesen Filmen gesehen. Es spricht mich auch irgendwie nicht an. Und das, was du mir da geschickt hast, zieht mich auch nicht an. Weil da war ich halt auch erstmal, ich dachte so, wie sieht das denn aus? So, und dann dachte ich mir, okay, vielleicht einfach irgendwas Bewusstes. Spielt er denn irgendwie so in den 80ern oder 90ern, so dass man sagen
ja,
kann?
Ja, das ist wohl, also zumindest die feiern den ja irgendwie als das 80er Jahre Revival.
Ja, Revival in, ja, aber in Form von, also genremäßig, aber der Film spielt inhaltlich nicht in den 80ern. Der ist heute angesiedelt. Also gibt's da Smartphones oder irgendwelche.
Warte, lass mich kurz überlegen. Ja, da gibt's auf ja, gibt's mal.
Ja, okay, gut. Nee, ich dachte, weil wenn man den jetzt inhaltlich in den 80ern angesiedelt hätte und hätte dann versucht, so eine billige Videoästhetik zu erzeugen, dann wäre das ja im Grunde so wie bei Grindhouse oder so jetzt dieser Versuch, ne?
Keine Ahnung. Also, aber er scheint ja irgendwie viele anzusprechen. Er wird ja gut abgefeiert irgendwie und ich glaube in meiner erweiterten Blase auch tatsächlich abgefeiert. Er hat, und das spricht ja für ihn, in Amerika jetzt stand irgendwie von der Woche mit 10 Millionen eingespielt und hat 250.000 gekostet. Also Riesenerfolg. Spricht für die Marketingkampagne, die da losgetreten haben. Die Leute brauchen anscheinend Gewalt.
Ja, es ist ja auch ein billiges Konzept. Erstmal haben wir schon lange keinen so reinen Splatter mehr gehabt. Wir haben so diese Torture-Porn-Welle, die war ja recht drastisch. Und dann ist das so ins ja schon fast Normalisierende gegangen. So ein harter Halloween-Kills oder so. Der hat die Messlatte jetzt nochmal hochgelegt für Kinofilme. Und dann kommt irgendwie so ein Terrifier 2 da, der auch nur 138 Minuten geht, ne, mit so Hardcore-Splatter oder so.
Titanic,
der reißt natürlich unfassbar. Die Leute. Eine ganz neue Generation von Leuten, die kennen kein Braindead und so. Und die sind aus dem Häuschen, weil die kennen das alle nicht. Und dann lassen sie sich natürlich infizieren.
Er hat ja so ein paar Diskussionen gehabt auf ja. Facebook, ne? Zumindest, also erstmal hatte ich so einen Film mit der Seelenlosigkeit von Marvel-Filmen verglichen. Damit meinte ich, dass hier genauso die Charaktere alle so stumpf und seelenlos sind, dass sie einem völlig egal sind, genau wie bei Marvel-Filmen, dass man sich nur so von Action-Szene zu Action-Szene hangelt und hier von Gore-Szene zu Gore-Szene. Ja. Da habe ich mir erstmal irgendwie, ja, nicht gerade Freunde gemacht, da habe ich direkt eins auf den Deckel bekommen, wie ich denn den Film mit Marvel-Film vergleichen könnte. Egal. Ist eben meine Meinung, aber die Leute feiern ihn ab und der eine sagte auch so, was ist denn mit Braindead? Das ist das, was du gerade sagtest. Und ich sag, wie kannst du diesen Film mit Braindead vergleichen? Braindead hat so viele kleine Nuancen, so viele kleine Referenzen auch ans Kino eines Charlie Chaplin oder eines Stan Laurel, Oliver Hardy, weißt du, diese Slapstick-Komödien und so. Und vor allen Dingen hat er eine wirklich gute Charakterzeichnung und da fiebert man mit. Also ist ja nicht egal, was unserem Charakter, unserem Protagonisten im Braindead eben passiert. Und hier ist es so, denke ich so, oh, schon wieder einer gestorben, egal, nächster bitte. Das ist eben so belanglos.
Ja, zumal Braindead, ja, der ist ja, glaube ich, von 92. Und der hat natürlich, nachdem Braindead kam danach nicht mehr allzu vieles, was so blutig war. Weil die Messlatte einfach so hochgelegt wurde und sich das ja. Thema dann irgendwie auch so ein bisschen erledigt hat. Es gab auch schon Last Till Dawn, aber der ist ja längst nicht so blutig wie Braindead. Also jetzt nicht jetzt nur in Form von der Anzahl der Liter, die da vergossen wurden, sondern der Film besteht ja auch von vorne bis hinten aus Special Effekten und tollen Masken und immer wieder gibt's noch einen drauf, aber halt auch diese tollen Figuren, da gibt's auch Ruhe, da gibt's auch ein bisschen Romantik, da gibt es Humor. Das ist alles irgendwie natürlich nicht zu vergleichen mit den Filmen von heute. Und deshalb ist so ein Terrifier im Grunde, ja, das ist billige Unterhaltung. Aber
genau, es ist billig, es ist ne? billig. Ich will doch nicht irgendwie mir einen Film angucken, nur damit der brutal ist.
Ja, also, aber ich kann das so ein bisschen nicht verurteilen. Ich möchte das auch gar nicht verurteilen. Ich gucke mir nicht an, fertig. Okay. Nee, weil ich versuche, den jetzt so ein bisschen aus dem Gedanken heraus zu bewerten, wie man vielleicht früher selber mit 16, 17 gedacht hat, wenn man sich irgendwie einen harten Film angucken wollte.
Ich hatte ja dann auch irgendwie mit dem Mike Less von Viva Mobilisation zu gesprochen und der sagte so, ja, ich fand den voll super. Ich sage, ist ja super, wenn du den super fandest. Ist ja, jeder hat ja seine eigene Geschmack und eigene Meinung. Aber ich glaube, vielleicht haben wir hier das Ding, wie damals uns Bad Taste und Braindead gefallen hat, gefällt den Leuten und viel eben anderen nicht, die gesagt haben, so was denn hier, also ihr müsst mal Halloween gucken oder müsst mal hier das und das gucken, The Changeling, ja, die wir ja auch alle heute gucken und schon lange, lange gucken. Vielleicht ist es so, dass die Leute hier heute sagen, so hier, ne, hier, Terrifier, das ist das Maß aller Dinge, was willst denn du da mit deinem vollen Scheiß aus den 70ern?
Klar, ja, wird ja auch so sein. Aber ich weiß
zum Beispiel... Wir sind eben auch eine andere Generation. Ne?
Also, ja, Ja, klar. Aber was ich interessant finde, mein Vater zum Beispiel, der ist ja irgendwie so Baujahr 46, glaube ich. Und der hat 92, 93 mit mir Brain Dead angeguckt und war höchst begeistert. Der hat sehr, sehr viel gelacht und war ganz angetan. Also ich glaube, früher konnte man auch die Leute noch irgendwie eher zu was Neuem bewegen, dann, auch wenn sie schon älter sind. Ich weiß nicht, wie der 50, 60, vielleicht sogar 70-Jährige mit so einem Terrifier 2 heute umgehen würde. Ob der dann auch noch sagt, so, oh, das ist aber lustig, oder ob der wirklich dann an seine Grenzen kommt.
Der ist nicht lustig. Ne? Der ist,
ja, aber die Leute feiern es ab. Und wenn die es abfeiern, ist
ja
auch ein bisschen Spaß.
Ist auch nur ganz meine ganz persönliche Meinung.
Ja, ja.
Was ich zu Terrifier 2 hier zu sagen habe, ist eben nicht mal Cup of Tea, wie es so schön heißt, aber...
Nee, das wäre bei mir wahrscheinlich ähnlich. Vielleicht irgendwann gucke ich mir vielleicht mal an.
Aber ich habe noch einen mit, der heute 130 Minuten geht. Allerdings signifikant besser war.
Ja, vielleicht ist er ein bisschen mehr geladen. Das ist ja, das hatten wir jetzt schon ein paar Mal hier. Und ich kenne auch kaum Leute, denen das nicht auch so ergeht, die sagen, ich habe keine Lust mehr auf so lange Filme. Ich muss mir keinen zweistündigen Horrorfilm angucken, der im Grunde nach 80, 90 Minuten alles erzählt hat.
Es kommt immer drauf an, so. Eben, ne?
Wie ja, aber wie oft, also wie oft wäre das denn wichtig? Ich spreche ja jetzt nicht so von so einem Hereditary. Bei so Filmen, wo man sowieso eine Handlung hat, wo man irgendwas aufbaut, da funktioniert das ja auch, ne? Aber bei Filmen, wo man denkt so, wie so ein Marvel. Ich meine, ich habe irgendwann damit aufgehört zu gucken, aber die letzten, die ich noch geguckt habe, die gingen ja auch ab 130 aufwärts, wo ich wirklich, allein das war schon eine Überwindung. Und ich war danach einfach nur gelangweilt, genervt, erschöpft und dachte mir so, warum guckst du dir das eigentlich an? Und irgendwann habe ich gesagt so, nee, du guckst dir das gar nicht mehr an. Auch also jetzt mit der besseren Hälfte nicht zusammen. Soll die sich das angucken, aber ich nicht.
Ich finde es immer, es kommt immer auf den Film eben an, aber ich brauche eben, was du ja auch gerade schon gesagt hast, keinen Slasher, der 2 Stunden mal länger geht. Also auch schon der letzte Halloween.
Ja.
Lief auch, glaube ich, auch 2 Stunden, ne?
Ja, ja.
Für mich,
ja,
für mich
unerträglich.
110 Minuten zu lang.
Ja. Ja. Laufen Porn ist denn auch so lang?
Ich gucke ja keine mehr.
Ja, ja, und ja, eben, deshalb frage ich ja, ob man das.
Und wenn, dann spule ich vor.
Wenn ihr das wisst, wie lange im Durchschnitt läuft ein Porno.
Wobei 3 Minuten.
Aber jetzt kommen Fragen, welche Pornos denn? Ne? So, also so rein raus Pornos, die kann man wahrscheinlich nach 5 Minuten beenden. Aber wenn das jetzt was mit Handlung ist oder so.
Gibt es heute noch, gucken Leute heute noch Pornos?
Ich glaube nicht.
Oder machen die alle
die machen selber Porn welche,
an, was es da gibt und schleudern sich einen, machen mit aus, oder?
Ja, vermutlich. Naja, wir driften ab.
Ja, ist so. Ich sage, du hast einen Porno mitgebracht und hast gerade den perfekten Übergang geschaffen.
Ich habe sowas Ähnliches mitgebracht, könnte man fast meinen, aber auf eine ganz niedliche Art und Weise wird hier gesaugt.
Ich bin gespannt.
Ja, ich bin nämlich abgestiegen in die Katakomben des Grauens. Attack of the Giant Leeches, US-Produktion von 1959 von Bernard L. Kowalski. Bernard L. Kowalski hat auch das Grauen kam um Mitternacht ein Jahr davor gedreht und hat hier für Gene und Roger Corman endlich mal, nachdem wir Riesenspinnen, Riesenameisen, Riesenvögel hatten, endlich mal Riesenblutegel auf die Leinwand gezaubert. Und das in einem recht schönen Film, wie ich finde. Das ist natürlich hier ein B-Film, wie er im Buche steht. Aber er hat mir großen Spaß bereitet. Wir haben hier relativ wenig Mittel eigentlich. Wir haben hier so ein kleines Florida-Setting. Es ist nicht das echte Florida-Setting, wie wir es jetzt bei William Griffey haben oder Griffey. Da könnte man nämlich tatsächlich dran denken. Nur da es hier ja auch ein Schwarz-Weiß-Film ist, wird das Ganze sowieso nochmal so ein bisschen, ja, verzerrt. Es ist halt einfach nicht so dieses bunte Kaugummi-Kino von Griffey, sondern eher so eine Schwarz-Weiß-Grusel-Romantik, wie man sie halt sich in den 50er Jahren so vorstellt, wenn es denn in die Sümpfe geht. Und da haben wir dann diese Blutegel, die tauchen relativ spät im Film erst auf. Menschen in so, ja, Kostümen, die sich so aufspannen können. Das ist so irgendwie so eine komische Haut gewesen, die sie da konstruiert haben. Und wenn die dann quasi so ihre Arme auseinander machen, dann spannen sich diese Egel so auf. Und dann haben die halt so Masken auf mit so dicken Saugmündern. Und so können sie dann quasi sich so an den Körperteilen der Menschen ansaugen und die so ganz langsam aussaugen. Das sieht man ein, zwei Mal im Film. Das sieht auch irgendwie unangenehm aus. Also dafür, dass sie an sich eher so ein bisschen zu so einem Schmunzeln anregen, wenn man sie erstmal so sieht und sie sich so sperrfällig bewegen, hat dieses Aussaugen, Ansaugen schon irgendwie was Ekliges. Schön sind die Aufnahmen, wenn sie unter Wasser gefilmt werden. Also da hat man einfach die Leute dann wirklich scheinbar tauchen lassen. Und das sieht mir alles so, es sieht irgendwie nicht einfach aus. Und dennoch billig. Also von der Umsetzung halt her. Das
ist eine Kombination,
ne?
Die sehr schwer ist.
Ja, ne, du hast nicht viel Geld, aber du setzt etwas um, was relativ kompliziert vielleicht ist und schaffst das. Und erschaffst dann trotzdem diese Illusion, die du erzeugen willst. Also das schafft
aber es sieht billig ganz gut. Aus.
Ja, man weiß halt, ja, das ist halt irgendwie so ein bisschen billig. Genau. Aber das ist halt auch so dieser Charme, den diese Filme ja auch überhaupt haben. Wir haben hier als Darsteller einen Ken Clark. Den kennt man zum Beispiel aus FBI ruft Istanbul oder auch aus Der Ritt nach Alamo. Das ist ein Mario Bava-Western von 64. Wir haben Yvette Wickes. Das ist, ich weiß gar nicht, ob sie die Frau ist, die mal 20 Meter groß wurde in Angriff der 20 Meter Frau oder ob sie da nur mitspielt. Da bin ich mir gerade unsicher. Vielleicht reichen wir das mal nach. Ein Film, den ich nie gesehen habe, aber ein Film, den man irgendwie kennt. Also man kennt dieses Cover und es gab ja auch ein Remake und sowas. Naja.
Ich kann alleine auch nicht aushelfen. Ich weiß es auch nicht. Ich kenne auch nur das Plakat, ist natürlich, ja, bekannt.
Ja, und ein Jean Shepard kenne ich auch nicht. Der tauchte mal bei Lone Ranger und Perry Mason auf. Also das sind alles erfahrene Darsteller, die aber relativ unbekannt sind. Also das sind so TV-Produktionsleute, ne? Die haben dann halt wirklich so ihre Erfahrungen davor und danach gesammelt. Deshalb sind die auch alle hier sehr solide. Das funktioniert. Es gibt noch so eine komische Liebesromanze mit einem Eifersuchtsdrama, was hier noch mit reingesponnen wird, um das Ganze noch so ein bisschen zu pimpen. Der geht knapp 60 Minuten, der Film, ist also wirklich sehr kurz. Aber das reicht auch vollkommen aus. Also es ist wirklich ein netter kleiner Monsterfilm. Kleiner Side-Fact. Side-Fact in Das Grauen kam um Mitternacht. So heißt der Film, der danach halt kam. Oder beziehungsweise der kam davor und der wurde in Deutschland aufgrund seiner zu kurzen Laufzeit gepimpt mit Szenen aus diesem Film hier. Denn Katakomben des Grauens ist hier nie erschienen und erst jetzt durch Anolis erstmal synchronisiert worden und hat dann auch diesen Katakomben des Grauens Titel bekommen, der wohl damals schon angedacht war. Aber irgendwie hat der Film halt den Sprung nicht über den Teich geschafft und nur halt in Form von diesen Szenen der deutschen Fassung von Das Grauen kam um Mitternacht.
Gut gemachte, lass mich kurz überlegen, glaube 50 Minuten haben wir jetzt bei Cabinet of Curiosities Episode 4 namens The Outside. Regie hat hier Anna-Lily Amipour geführt, die ich sehr mag. Die hat einen tollen ersten Film mit A Girl Walks Home Alone at Night gedreht, hat danach The Bad Batch gedreht, den ich auch sehr mag, und im Frühjahr, ich glaube Januar oder Februar 2023, kommt hier in Deutschland ihr neuer Film, Mona Lisa and the Blood Moon, raus. The Outside, ich will es nicht vergessen, basiert auf der Geschichte von Emily Carroll, aber die auch jetzt nicht keine, ja, die ist jetzt auch keine Bekannte im literarischen Genrekreis. Jetzt ein paar Geschichten geschrieben, primär Drehbücher. Bei The Outside geht es um Stacy, gespielt von Kate Micucci. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es richtig ausspreche. Ist aber auch egal. Und unsere Stacy, die ist so ein typisches Mauerblümchen, ganz schüchtern, die im Grunde genommen sich danach sehnt, bei der Arbeit irgendwie zu den coolen, zu den vermeintlich hübschen und überall beliebten Kolleginnen zuzugehören. Und ja, unsere Stacy, die ist so die klassische Außenseiterin, also wirklich gut gespielt. Und eines Tages ist sie zu Hause und die hat auch so ein, das ist so ein, ja, Wild Trash, finde ich immer so sehr despektierlich, aber hier in dem Fall passt's Haushalt. Sie hat ihren Polizisten-Ehemann, der leicht übergewichtig ist. Da ist der Alltag, besteht daraus, nach Hause kochen, also arbeiten, dann zu Hause kochen, Abendessen, Fernsehen, ins Bett gehen. Fertig, aus. Also sehr, sehr aufregend. Naja, wie eben schon gesagt, sie sehnt sich so ein bisschen da, zu den anderen, zu den Hippen hinzuzugehören. Und eines Tages sieht sie im Fernsehen eine Werbeanzeige für so eine exklusive Creme, von der alle schwärmen. Und die bestellt sie. Und das ist so ein Abo anscheinend. Auf jeden Fall kommen da so direkt so drei Kisten an. Die stehen auf einmal vor der Tür, so ganz mysteriös. Und sie fängt an, diese Creme zu benutzen. Diese Creme verspricht, dass man eben so ganz hübsch wird und auch zu den anderen dann hinzugehört. Bei ihr passiert erstmal das Gegenteil, denn diese Creme löst heftigste Hautreizungen bei ihr aus. Also die kriegt so Pusteln und die Haut ist ganz rot. Ihr Mann macht sich schon Sorgen, weil sie irgendwann anfängt, sich so zu pellen. Also ganz, ganz fies. Aber sie sagt so, nein, das muss so sein. So, zwischendurch spricht sie dann auch so mit dem Customer Service, mit dem Kundendienst von dieser Creme-Firma. Und die sagen so, nein, so bald wird's besser. Und man merkt so langsam immer mehr, wie eine sehr besondere Transformation bei ihr eintritt. Punkt. Auch hier will ich nicht weiter spoilern. Beziehungsweise nicht spoilern, weil bis dahin habe ich eigentlich gar nicht gespoilert. Alles, was danach kommt, ist sehr, sehr schön. The Outside. Ja, wie schon gesagt, von Anna Lily. Amai pur gedreht ist auch eine wieder super schöne, in den 80er Jahren angesiedelte Folge. Und das macht so auch diese gesamte Anthologie aus. Die sind in sich immer geschlossen, aber sehr unterschiedlich. Das ist sehr, sehr schön. Und The Outside glänzt mit tollen Effekten, hat, glaube ich, als einzige Folge überhaupt gar kein CGI, ist streckenweise sehr fies, hat einen wunderschönen Soundtrack, ist sehr schön fotografiert und hat mich stellenweise an Cronenbergs beste Momente erinnert. Also The Outside hat mir auch sehr gut gefallen. Fand ich nicht so geil, wobei es ein bisschen unfair ist zu sagen, so fand ich nicht so toll wie The Autopsy, die ich gerade eben besprochen hatte, weil die eben eigentlich auch untereinander die ganzen Folgen nicht vergleichbar sind, weil die so unterschiedlich sind. Aber ja, The Outside mochte ich sehr.
Mich erinnert das Ganze auch so ein bisschen vom Konzept an diese, wie hieß das, Art of Horror? Nee, wie hieß denn diese Serie? Masters of Horror.
Masters of Horror.
Genau.
Mit Carpenter, Toby Hooper und hast nicht gesehen, ja.
Genau, wo du ja auch unterschiedliche Qualitäten halt hast. Also ich meine, in der ersten Staffel, da haben wir sehr viele Größen, sehr viele bekannte Größen. Aber auch da ist hoch und tief vertreten. Aber in der zweiten Staffel, die konzentriert sich ja sehr dominierend auf noch nicht ganz so bekannte Regisseure, meine ich, wo die Qualität noch größer auseinander schreitet, finde ich. So, aber hier klingt das ja zumindest alles zumindest schon mal gut bis sehr gut.
Das ist alles sehr, sehr wertig und alles sehr, sehr gut. Hängt immer eben vom jeweils individuellen Geschmack ab, ob die jeweilige Folge einem gefällt.
Ja, das sowieso, ja.
So, aber vom Inhaltlichen her, vom Aufbau her und von der gesamten Qualität, da gibt's gar nichts zu meckern, um Gottes Willen. Also ab und zu sage ich so, ein bisschen CGI und so, aber das lässt sich ja heute schon fast gar nicht mehr vermeiden.
Ja, ich bin gespannt.
Was hast du noch für uns?
Ah, ich freue mich jetzt schon, diesen Satz sagen zu dürfen. Ich war mal wieder in Italien und diesmal habe ich mir Il Sorriso della Iena angeguckt. Also das Lachen der Hyäne, das übersetze ich jetzt deshalb, weil es diesen Film hier auch gar nicht gibt. Also als der Film wurde hier nie synchronisiert, der liegt jetzt vor mit deutschen Untertiteln. Ist eine italienische Produktion von 72. Regie hat hier Silvio Amaggio geführt. Und ich gehe mal in die Handlung rein. Nach dem wahrscheinlichen Selbstmord ihrer Mutter Dorothy reist ihre Tochter Nancy, Achtung, Thompson, aus England an, um herauszufinden, was passiert ist und was ihr Stiefvater Marco und Gianna, der besten Freundin von Dorothy, wissen. Während ihr Marco zwiespältig erscheint, fühlt sie sich zu Gianna hingezogen. Es entwickelt sich ein zwiespältiges Verhältnis zwischen den drei Personen, was immer mehr zu eskalieren droht. Also wir haben es hier eher mit einem Giallo zu tun, wobei das ist ja manchmal auch so ein bisschen weitläufig, das Thema. Also wir haben hier keine schwarzen Handschuhe. Wir haben ja auch kaum irgendwelche großartigen Spannungskurven, wie man sie jetzt so üblicherweise hat. Ne? Also der Täter verfolgt jemanden oder so. Das ist hier eigentlich kaum anzutreffen. Das Ganze ist eher sehr zentral spielend in diesem Haus. Liegt sehr viel Wert auf die Charaktere. Und was ich sehr schön finde, dieser Film, der beginnt mit einer so direkten Todessequenz, wie ich das wirklich noch lange nicht mehr gesehen habe. Also im Grunde schon in der ersten Sekunde siehst du eine Frau, die gerade stirbt. Das ist wirklich sehr, sehr direkt. Ja, und dann geht der Film erstmal direkt in so freundlichere Gefilde. Wir haben so das, was ich immer sehr mag, wenn so ein Auto fährt durch eine Stadt und du hörst halt so diese übliche Italo-Mucke. Diesmal von Roberto Pregaggio. Der hat die Nacht der rollenden Köpfe auch vertont. Und das ist sehr schön. Irgendwann geht mir das Score so ein bisschen auf die Nerven, weil er dann doch sehr gleichbleibend ist oder variiert dann irgendwie manchmal so langweilig das Thema. Aber gut, der Film sieht insgesamt sehr, sehr schön aus. Wir haben hier wirklich wieder ein wirklich tolles Set. Sehr, sehr viel Kunst an den Wänden. Das ist alles schon im Grunde, also das ist schon mal so fürs Auge, das wird hier bedient so. Und das liebe ich ja auch in diesen Filmen, dass man da wirklich überall was entdecken kann. Der ist manchmal so ein bisschen geschwätzig, aber dann hat man trotzdem auch mal immer Zeit, sich mal die Gemälde anzugucken, die an den Wänden hängen, die alle unterschiedlich geprägt sind, sage ich mal. Und wir haben hier auch tolle Darsteller. Wir haben hier Jenny Tamburi, die kenne ich aus Morte Suspetto, die Una Minorene. Das ist so ein früher Sergio Martino Polizeifilm. Und aus dem Fulci Sette Notte in Nero. Dann haben wir die wunderschöne Rosalba Neri, eine meiner Lieblingsdamen aus dem Italo-Kino. Die kennt man aus Top Sensation und Lady Frankenstein, Haus der tödlichen Sünden. Und dann haben wir noch Silvio Tranquilli. Den kennt man aus Dracula im Schloss des Schreckens. Also hier ist einiges dabei. Wir haben noch Hiram, wie man sagt, Keller. Der hat bei Fellini angefangen und ist dann irgendwann mit Kinski zum Beispiel zusammen in Lifespan, das Geheimnis des Lebens, besetzt worden. Also alles ist hier schön. Es ist ein bisschen langweilig, ja, das hatte ich ja schon gesagt, ein bisschen zu viel Gerede, aber ansonsten hat man hier eine schöne Geschichte. Man hat hier schöne Wendungen vor allem auch. Also vor allem gegen Ende, da dreht das Ganze dann nochmal so ein bisschen am Rad. Und ja, also ich würde sagen, Leute, die grundsätzlich so auf das Giallo-Kino stehen, werden mit Il Sorriso della Iena ihre Freude haben, auch wenn es keine schwarzen Handschuhe gibt.
Muss ja nicht immer sein, schwarzen Handschuhe. Ich habe was mitgebracht noch, was mich sehr begeistert hat, wo ich aber tunlichst vermeiden sollte, zu spoilern, falls noch jemand gucken möchte. Ich spreche von Nope, Jordan Peeles neuesten Film aus dem Jahr 2022. Jordan Peele, die meisten werden es wissen, hat mit seinem Erstlingswerk Get Out eine Menge Erfolg gehabt. Mit Us ebenfalls, hat zwischenzeitlich da mal das Candyman Reboot produziert, was auch sehr, sehr schön ist, aber wo er eben nicht Regie geführt hat. Worum geht's bei Nope? Im abgelegenen Santa Clarita Valley, in der Nähe von Los Angeles, leben die Geschwister O.J. und Emerald Haywood, gespielt von Kiki Palmer und Daniel Kaluuya, auf einer Pferderanch, die ihrem verstorbenen Vater und der Pferdetrainerlegende Otis Haywood Senior gehört hat. Und die Ranch können sie finanziell nicht mehr halten und deswegen überlegen sie, die Ranch an den ehemaligen Hollywood-Kinderstar Ricky Jupe Park, gespielt von Steven Yeun, zu verkaufen, der mehr oder weniger so 1, 2, 3, 4 Meilen, Pi mal Daumen, weiter wohnt und dort einen Vergnügungspark betreibt, der Jupiter's Claim heißt. Das ist so eine Westernstadt, wo die Kinder so Brunnen gucken können, wenn sie fotografiert und so Westernhäuschen und Pferde und hast nicht gesehen. Aber bevor es dazu kommen kann, beginnt bei O.J. und Emerald auf der Farm so unerklärliche Phänomene aufzutreten und diese möchten sie beobachten. Mehr darf ich zu Nope auch nicht erzählen. Nope ist eine Mischung aus Horror, Mystery, Science Fiction, hat mir das ein oder andere Mal so schöne Akte X-Vibes beschert, habe ich mich sehr gefreut. Hat mich ganz oft an das klassische Invasionskino der 50er Jahre erinnert. An Filme wie zum Beispiel Der Tag, an dem die Erde stillsteht oder auch Kampf der Welten. Aber ja, wirklich ohne zu spoilern, Nope ist aber dann doch nicht so klassisch aufgebaut, wie man vielleicht zu Beginn vermuten könnte. Ist ein bisschen anders zum Ende hin, was man wiederum von Jordan Peele auch mittlerweile erwarten sollte. Was ich richtig stark fand, ist, dass wir hier so ein Wüsten-Western-Setting haben und relativ schnell sieht man, was die beiden dort sehen, aber erst zum Ende hin erfährt man, ich muss aufpassen, was daraus wird. Ich muss wirklich aufpassen, nicht zu spoilern. Nope ist der eben schon erwähnte 130-minütige Film, allerdings ganz weit entfernt von langweilig zu sein. Der nimmt sich seine Zeit, aber der ist nicht langweilig. Der hat mich ganz arg fasziniert. Das war so, ich habe den in den Player geschmissen und innerhalb von 20 Minuten war ich so ganz fasziniert von dem, was ich da gezeigt bekomme. Das ist wie, deswegen finde ich im Vergleich, den ich eben gebracht habe, ohne mich selbst zu loben, zu Akte X eben ganz gut. Dieses Gefühl so, oh, da ist was, da, was Neues und vielleicht sieht man da was. Oh, bewegt sich da was? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Und das wird nachher ziemlich offensichtlich, was passiert, aber nicht desto trotz auch spannend. Nope ist toll. Nope ist aber auch komplett anders als die beiden ersten. Wobei auch Get Out man nicht vergleichen kann mit Us. Aber ich finde, Nope sticht am meisten hervor von diesen drei Filmen, die Jordan Peele bis dato gemacht hat. Und hat mir von allen drei Filmen bis dato mit Abstand am besten gefallen. Nope feiere ich und sag ja zu Nope.
Okay. Ja, ich kann ja weiterhin nichts zu Jordan Peele sagen. Deshalb,
mach doch nichts.
Ja. Vielleicht, wenn ich den Namen irgendwann nicht mehr so oft lese, dann werde ich mich damit auseinandersetzen. Ich habe halt das Gefühl, oder es ist halt wie mit vielem aktuell oder seit Jahren. Es wird, ja, nicht nur er, es wird halt so viel rausgeschossen, immer wieder von der gleichen Adresse. Ob er das jetzt ist oder jemand anderes. Es kommt so viel gebündelt hintereinander. Ich kann das manchmal nicht mehr verarbeiten.
Wenn du diesen Blasen unterwegs bist, ne, ich will gar nicht wissen, was zum Frühjahr abgeht mit dem neuen Evil Dead, den irgendein Hochhaus ja spielt. Mhm. Da wird nur Evil Dead sein, genauso wie es aktuell nur Terrifier 2, dann war Nope und so, ne. Du hast ja immer nur, es konzentriert sich ja immer nur auf die populären Filme und nicht auf so Filme, die ich gleich mitbringe.
Ja, oder so einen Film, den ich jetzt gleich mitbringe, wo sie alle abschalten, weil sie denken, nee, komm mir nicht mit Western. Ich habe mir nämlich Im Staub der Sonne angeguckt. Spara, Gringo, Spara, Frankreich, Italien, 1968, Regie Bruno Corbucci. Ja, ich gehe mal in die Handlung rein. Der ehemalige Soldat und Revolvermann Chet Stark wird nach einer Schießerei von Mexikanern gefangen genommen und zu der Hacienda von Don Gerardo Gutierrez gebracht. Der Don befiehlt, ihn aufhängen zu lassen. Doch kurz vor der Hinrichtung entscheidet er sich anders. Er stellt Chet vor die Wahl, am Leben bleiben oder seinen Sohn Fidel zurückbringen, der sich von seiner Familie bewusst getrennt hat. Dazu wartet noch eine Belohnung von $5,000 auf Chet. Er geht auf den Deal ein und macht sich auf die Suche nach Fidel. Als er ihn findet, stellt er schnell fest, dass Fidel ziemlich durchtrieben und gewieft ist und dass sein Auftrag komplizierter ist als gedacht. Auf das Haus Corbucci ist Verlass. Ob es nun Sergio ist oder Bruno Corbucci. Also wenn der Name auftaucht, da weiß ich eigentlich, das wird ein Film sein, den ich liebe. Also jetzt bei Bruno, ich hatte ja einige Bruno Corbuccis mitgebracht im Rahmen von Thomas Milian, diese Strickmützenfilme. Da war nicht jeder jetzt super, aber handwerklich waren sie im Grunde alle super. Und das ist dieser Film auch. Sergio ist, was die Qualität angeht, wahrscheinlich noch ein bisschen besser. Liegt aber auch daran, dass Sergio 7 bis 8 Italo-Western gedreht hat. Bruno Corbucci, glaube ich, 2. Es gab einen Film vor diesem hier, meine ich. Aber ich glaube, das hier ist der einzige wirklich reine Italo-Western. Und das ist wirklich ein Film, der mich sehr, sehr stark unterhalten hat. Wir haben hier in der Hauptrolle den Amerikaner Brian Kelly. Das ist der Executive Producer von Blade Runner im Übrigen. Also einer von 2 oder 3, wenn man den so sieht, das war halt bei der Recherche, dachte ich mir so, okay, er hat irgendwas produziert, guck mal nach, und dann stand da Blade Runner, und ja, das hat mich irgendwie beeindruckt, weil er hier irgendwie so, ja, er passt eigentlich ganz gut so in diesen Film rein, und er sieht jetzt nicht aus wie ein Produzent, aber das ist natürlich bekloppt, sowas zu sagen, ne, weil jeder kann ja ein Produzent sein, aber vielleicht, ja, er sieht halt einfach nicht so aus. Schon gar nicht wie ein Produzent von Blade Runner. So, und dann haben wir Fabrizio Moroni hier. Den haben wir gesehen in 4 Fliegen auf grauem Samt. Und das ist ein totaler Beauty. Also der könnte der Bruder von Ray Lovelock sein. Ja, also hätte Moroni keine Zeit gehabt, wäre hier Lovelock eingesprungen und keiner hätte irgendwie einen Unterschied gemerkt, glaube ich. So, und man merkt auch irgendwie, oder ich dachte direkt so, das ist doch kein Mexikaner, dieser Typ. Da kommt nachher noch was am Ende des Films, ne? Ich will es nicht verraten, aber naja, ich dachte mir so, irgendwie, der durchleuchtet hier alles mit seinen blauen Augen, seinen blonden Haaren und seiner Coolness. Es macht einfach Spaß, diese beiden Typen zu sehen. Das ist im Grunde ein Buddy-Movie, wo sich aber die beiden ja erstmal nicht vertragen. Ne? Es wird auch gegenseitig sich irgendwie immer mal wieder das Leben gerettet, aber dann überwältigt man den anderen dann doch wieder. Ist im Grunde kein neues Konzept, macht aber immer wieder Spaß und hier im Setting von einem Italo-Western sowieso. Ja, der weibliche Part wird von Erika Blank ausgefüllt. Die kennt man auch aus dem Italo-Western, zum Beispiel aus Liebe und Tod im Garten der Götter. Von daher, also hier geht alles auf. Wir haben eine wunderschöne Fotografie, wir haben wie immer ein tolles Setting. Also das ist ja fast Voraussetzung im Italo-Western, dass man da Natur um die Ohren gepfeffert bekommt, die einfach nur wunderschön ist. Also Almeria ist irgendwie vielleicht einer der schönsten Orte, die man mal relativ schnell bereisen kann. Ich muss das unbedingt mal tun. Wahrscheinlich komme ich gar nicht mehr zurück.
Weißt du, wo es liegt? Also
es ist in Spanien, ne?
Wo in Spanien? Ist jetzt nicht so.
Nee, kann ich dir tatsächlich gar nicht genau sagen. Ich weiß, dass die Fußbräuchs mal da waren.
Ja, dann.
Gibt es auch eine schöne Folge.
Ja.
Ja, nee, also das ist hier wieder ein Film, der hat mich sofort irgendwie durchstrahlt. Im Staub der Sonne ist heutzutage nicht mehr einfach zu bekommen. Aber ich kann mir vorstellen, dass der vielleicht demnächst mal wieder aufgelegt wird. Wir haben noch einen schönen Score von Santa Maria Romitelli. Der hat Sklaven ihrer Triebe, Top Sensation, hatte ich eben schon mal erwähnt, auch mit Musik befüllt. Ja, von daher, also Flucht, Rache, Buddy-Movie, ein bisschen Humor, viel Action, tolle Fotografie, tolle Landschaft, alles wunderbar. Mein Highlight dieser Episode.
Ich wollte gerade sagen, jetzt kommt mein Highlight, aber ich weiß es gar nicht. Ich habe noch was Aktuelles geschaut aus England, nämlich Zensor von Prano Bailey Bond. Und Zensor spielt in den 80er Jahren in England und wir begleiten hier die junge Annette Baines, gespielt von Niam Algar. Und die arbeitet für die BBFC, dem British Board of Film Classification, und ist zuständig für die Einstufung von Filmen. Also muss entscheiden, ob Schnitte gemacht werden, beziehungsweise ob ein Film überhaupt eine Freigabe bekommt oder eventuell sogar, wie es so schön hieß in den 80ern, ein Video-Nasty wird. Und wir begleiten ihn bei der Arbeit. Man sieht dabei Ausschnitte aus Filmen, die sie sich anschauen muss, um zu entscheiden, ja, ob Schnitte gemacht werden müssen, ob der Film eine Freigabe bekommt. Das ist alles sehr, sehr nice gemacht, weil das alles fiktive Filme sind. Also man sieht Ausschnitte aus Filmen, die es so erstmal nicht gibt. Und diese Clips, die man sieht, sind wirklich mit ganz viel Liebe zum Genre-Kino der 80er Jahre erstellt worden. Das hat mich schon mal, ja, da war ich schon mal ganz hin und weg. Und eines Tages sieht unsere Enid einen kleinen Low-Budget-Horrorfilm und meint, ihre Schwester zu erkennen, welche seit ihrer Kindheit vermisst wird. Und daraufhin begibt sie sich auf die Suche nach dem Regisseur und auch auf die Suche nach ihrer Schwester. Und dabei verschwinden bei Zensor so ein bisschen die Grenzen zwischen Realität und Fantasie immer mehr, umso mehr ja der Film voranschreitet. Ich fand das ganz, ganz toll, weil der Film im Grunde genommen das, was man im Horrorkino in den 80er Jahren vorgeworfen hat, nämlich dass hier Film einen negativen Einfluss auf die eigene Psyche hat, hier sehr gekonnt aufgreift, aber zugleich im Genre-Kino dieser Zeit auch huldigt. Und das ist streckenweise ein bisschen unterkühlt gefilmt, trägt aber dann auch wieder ein bisschen zur Stimmung bei. Wird sehr viel mit Farben gespielt. Das hat mich das ein oder andere Mal ein bisschen an Suspiria erinnert, ohne in die emotionale, in die gefühlsmäßige Richtung zu gehen. Zensor hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ich habe mich ein bisschen gewundert, dass der immer noch nicht hier in Deutschland erschienen ist. Zumindest konnte ich diesbezüglich nichts finden. Hatte da schon vor einiger Zeit im Empire Magazine von gelesen, hat den immer geguckt, dann war die Second Sight, weiß glaube ich, Blu-ray relativ schnell ausverkauft, bis sie jetzt dann irgendwie als Single Amaway nochmal neu aufgelegt worden ist. Und da habe ich zugeschlagen. Also Zensor von Prano Bailey Bond ist wirklich cool. Hat einen geilen Soundtrack, hat fiese, eklige, kleine Drecksäcke mit an Bord und hat aber auch so diese Bürokultur in der BBFC. Also ich weiß nicht, ob das wirklich so zugegangen ist, aber die gucken sich dann so im Kollektiv die Horrorfilme an und dann so, ja, nee, ganz abschneiden den Kopf, nein, nur so ein bisschen und hier und da. Nee, da müssen wir einen Schnitt machen. Nur einen Schnitt. Wie viele Schnitte machen wir denn und so? Das hat auch so seinen Humor. Mhm. Und am Ende hin hat er, ja, keinen Humor mehr, aber mich sehr überzeugt. Es ist ein gesamtheitlich schöner Film, Zensor von Prano Bailey Bond. Bitte anschauen.
Klingt sehr anziehend, da werde ich auf jeden Fall dabei sein. Und irgendwie klingeln aber die ganze Zeit auch bei mir so ein bisschen die Thesisglocken. Kann das sein, dass er so ein bisschen in die Richtung gehen könnte?
Ja, vom Gefühl her, also vom wie sagt man das, ohne irgendwie so abgedroschen zu klingen, von der Grundstimmung her, ja, ist das so. Mhm. Auch sie, ne, also unsere Niam Algar, die Schauspielerin, die macht das sehr schön. Die hat sowas, auch sowas Unnahbares, was Unterkühltes, was in Theses ja auch vorhanden ist, mhm. das passt schon ja. ganz gut.
Ja, ja, interessant. Das interessiert mich. Erinnere mich mal dran, wenn er, oder ja, erinnere mich irgendwann dran, wenn du ihn mal siehst.
Sonst leih dir einfach mal die UK oder so. Blu-ray genau. aus. Kannst du ja abspielen. Genau. Ja, das war's von meiner Seite. Hast du noch was?
Ja, ich habe noch die Vorschau für nächste Woche. Denn
es stimmt ja.
Ja, es ist eine Folge, die schon seit langer Zeit im Grunde fertig ist. Wir haben sogar schon mal einmal die Folge erwähnt, obwohl sie nie angekündigt wurde.
Ach, jetzt ist es soweit.
Jetzt ist es soweit, genau. Denn Stephen King kommt zurück und er hat Arnold Schwarzenegger im Gepäck. Oder hat Arnold Schwarzenegger Stephen King im Gepäck? Oder auf ist Roller Skates. Es ja auf Roller Skates, genau. Ja, es kommen auch Leute mit, die wir schon mal hatten, wie unseren Herrn van Lint oder wie er hieß, ne, unseren Opernsänger. Es geht um Running Man.
Die hat man, glaube ich, schon ein paar Mal angekündigt.
Innerlich, aber ja.
Es sei uns verziehen. Es war, glaube ich, so ein bisschen, hatte sich so hingezogen mit der Finalisierung.
Genau.
Aber dafür ist es umso geiler geworden.
Ja, und vor allem haben wir so ein bisschen den Fokus auf die Vorlage gelegt von Stephen King bzw. Richard Bachman. Also so wie wir das hier häufiger schon mal haben, vor allem bei unseren Stephen King-Folgen, dass wir da den Roman nehmen und so ein bisschen gucken, ja, wo macht der Film was oder was macht der Film anders? Und hier ist es wirklich hochinteressant, denn es kann eigentlich kaum extremer auseinandergehen. Aber naja, beides ist interessant auf jeden Fall. Von daher.
King is back. Und erst mal Schwarzenegger im Programm.
Ja, genau. Nach Stallone jetzt Schwarzenegger.
Stallone, wollte gerade sagen, Stallone hat man ja schon. Jetzt Schwarzenegger, das ist doch geil.
Gut, von meiner Seite her war es das. Bis dann.
Von meiner Seite war es auch. Macht's gut. Ciao.